Hallo, hallo, hallo zur nächsten Folge, und zwar die 49. vom Rückspiegel mit Mackie und Lars. Und wir haben wieder zwei spannende Zeitungen und noch von einem gemeinsamen Besuch zu berichten. Dranbleiben, mehr nach dem Intro.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Moin Moin, Mackie, wie geht's?
Mehr nach dem Intro, ich weiß nicht, ich habe keins gehört.
Du hast kein Intro gehört?
Ich habe kein Intro gehört, nein. Ich habe nur noch eine
Aha.
lange Pause gehört. Aber macht doch
Dann,
nichts.
nee, dann, das war letztes Mal auch so, da musste ich das tatsächlich händisch da reinbasteln.
Das heißt, wenn ihr das hört und ihr habt ein Intro gehört, dann wisst ihr, wir haben geschnitten.
So ist es.
Wie geht's dir?
Gut, soweit. Außer dass jetzt mein Intro auch scheinbar nicht funktioniert. Also ich habe es gehört, wenn du es nicht gehört hast. Aber naja, egal. Das soll jetzt unsere Zuhörer nicht langweilen. Wir haben ja zwei spannende Zeitschriften und wir waren zusammen unterwegs.
Du willst gleich einsteigen, aber bitte gut, kein Problem, mach. Ich hätte sonst noch so eine kleine Geschichte zu erzählen gehabt von einem BMW Cabriolet und einer Gewichtsfrage,
Ja,
wo wir beide gerade unterschiedlicher Auffassung waren,
da
aber
müssen
egal.
wir, nee, ja, da müssen, nö, unterschiedliche Auffassung weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt da reingehen, weil ich heute Morgen im Radio gehört habe, dass niemand, aber wirklich niemand jemanden mag, der irgendwas Großes anteasert und dann aus welchen Gründen auch immer es dann nicht mitteilt. So, weißt du, so,
Und
ach,
du
na, wenn du
möchtest
nicht
also
willst, dann
gemocht
nicht.
werden. Du möchtest gemocht werden.
Na, du hast ja jetzt was angeteasert, das ist eigentlich
Also,
mehr ist
machen
es
wir es kurz.
wie auch immer, aber
Ich
die
merke schon.
Zuhörer sollen auf jeden Fall Spaß haben, wenn sie zuhören und sollen nicht sich denken, ja, jetzt hätte ich es gerne gewusst und jetzt habe ich es nicht erfahren.
Okay,
Wir
ganz
heben es auf
kurz.
bis zum Schluss.
Dann
Also.
bist du der Teaser-Weltmeister. Nein, wir haben gerade eben kurz uns darüber unterhalten, dass ich heute ein BMW M4 Cabrio gesehen habe und ich bin der Auffassung, ein M4 als Cabrio macht keinen Sinn, weil das ist ein reinrassiger Sportwagen und dazu passt halt die Cabrio-Philosophie nicht, meiner Meinung nach. Du hast gesagt, nee, M4 passt immer. Okay, ist ein Argument.
Nee, M passt immer.
M passt immer,
Du
Entschuldigung.
kannst in alle Modelle M reinbauen, genauso wie du in jedes Mercedes-Modell ein AMG machen kannst. Und auch ein Alpina macht in jedem Auto Sinn. Also, mir geht es ja da eigentlich nur um die bessere Performance, nicht nur Motor, sondern eben auch. Meistens ist ja noch mehr gemacht, also nicht nur Motor, sondern auch Bremse, Fahrwerk. Und vielleicht Fahrmodis und so. Und das macht immer Sinn. Und dann kann man mit so einem M4, ob Cabrio oder nicht, kann man cruisen und aber auch Gas geben.
Okay, wir sind dann aber vom M4 zum MZ, nee, wie heißt er?
Z.
Z4 M Roadster gekommen,
Ja,
der
und
gar kein
da bin ich
echter
dann, da bin ich
M Roadster
enttäuscht
ist.
worden. Ja, genau. Weil ich dachte
Und
immer, dass das ein Z50 ist, aber ist es gar
nee,
nicht.
ist ein Z40, aber dann haben wir gesagt, okay, was wiegt denn das Ding überhaupt? Und du hast gesagt, der wiegt ja nicht so viel. Und naja, de facto bringt der Leergewicht 1,6 Tonnen auf die Waage. Und das finde ich viel. Zulässiges Gesamtgewicht 1800, also fast 2 Tonnen.
Ja, und das ist das ist ja kein großes Auto, muss man
Genau.
sagen, ne?
Und
Weil
BMW hat
verglichen
man.
mit dem Z3 ist es schon ein großes Auto, ne? Also dann, wenn das der Nachfolger ist, wenn der Vierer der Nachfolger vom Dreier und der Z4 der Nachfolger vom Z3. Ich weiß gar nicht, ob das in der BMW-Logik so ist, aber dann ist er schon ganz schön gewachsen im Vergleich zum Z3, ne?
Ja.
Aber es ist schon für so einen Zweisitzer, aber er fährt toll. Ich bin ihn mal gefahren in der USA, bei BMW tatsächlich auch. Und wir sind da in die sind ja da in South Carolina, da kann man dann so Richtung Berge fahren, da sind wir mal in die Berge hochgefahren. Und der macht schon Spaß. Das ist ein gutes Auto, fand ich. Also man sitzt da gut drin, der lässt sich schön fahren, hat eine schöne Straßen Haftung und man kann cruisen, aber auch drauflatschen.
Ja, das glaube ich alles.
Aber ich dachte, das ist ein 50er gewesen, tatsächlich. Ich dachte, der M ist ein richtig, also ein, ich weiß nicht, ist das falscher, ein echter M? Keine Ahnung. Aber ich dachte auf jeden Fall, dass da die größte Maschine drin ist mit weit über
500 PS.
Ja, 500 plus PS und die hat ja nicht mal 400, ne?
Ja, aber dass BMW ein Gewichtsproblem hat, das wissen wir ja spätestens seit dem M5. Der wiegt ja nämlich leer 2,5 Tonnen und zulässiges Gesamtgewicht bei einer Zuladung von 500 Kilo knapp 3 Tonnen. Ja, kann man machen.
Kann man machen, ja.
Ist aber doof, ne?
Ist aber doof. Na, weiß ich nicht. Am Ende kommt es ja auf den Verbrauch an.
Ja, nee, das ist, also nee, sorry. Das ist, ein Sprinter wiegt weniger. Ein Sprinter wiegt 2356 Kilo.
Ja, Punkt.
Kommen wir doch einfach mal zu deiner Zeitung.
Bleibt ein schönes Auto. Zu meiner Zeitung. Klassik Auto Bild.
Hatten wir lange nicht mehr.
Ja, haben wir schon immer mal wieder. Aber ich habe alles so in meiner, also ich war jetzt nicht in meiner Zeitschriftenfiliale, wo es so alles gibt, sondern ich war bei einem Supermarkt. Und da gab es dann ein bisschen eingeschränktere Auswahl. Da habe ich alles so durchgeguckt, auch die WOP-Klassik und die BMW-Szene und die Oldtimer-Markt und so weiter. Und irgendwie war das alles nicht so, wie ich fand. Und die fand ich aber irgendwie, die Autobild, die fand ich echt gut. Und jetzt, wo ich die dann durchgelesen, / geblättert habe, freue ich mich, dass ich mich für diese Zeitung heute entschieden habe. Genau, 5,90 Euro, Ausgabe März, also Ausgabe Nummer 3, März 2025. Klassik Autobild, so heißt sie. Das ist die, ich behaupte es jetzt mal, ohne es zu wissen, die einzige Bildzeitung mit einem grünen Hintergrund.
Ja.
Ne?
Bild der Frau ist, glaube ich, auch rot. Aber das müsstest du besser wissen als ich.
Weil ich so oft beim Arzt bin, ne?
Genau, beim Friseur liest sie die doch immer, hast du gesagt.
mein Friseur ist Gott sei Dank, der ist so gut, das ist so, wie man sich das wünscht. Also 12 Uhr Termin, 12 Uhr dran.
Perfekt.
Also wenn du da um 11.59 Uhr reinkommst, dann steht sie schon da mit geschärfter Schere.
Sehr gut.
Musst nicht warten oder wie auch immer. Nein, sehr. Die haben das Timing perfekt drin. Ja. Also die ist ziemlich vollgepackt, pickepacke voll. Und das fängt, ist glaube ich auch die Titelstory, ne? Ja, Titelstory ist Coupés mit 4 Türen. Und dann nochmal 3 verschiedene Porsche ab 5.000 Euro. Wobei ich nicht glaube, dass da einer dabei ist, den man in einem akzeptablen Zustand bekommen kann. Aber das können wir gleich diskutieren. Auf jeden Fall, diese Coupé-Geschichte hat mich angefixt, weil da ist ein Opel Kapitän drauf und irgendwie hatte ich den so aus meinem, also ich bin eh nicht so ein, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, also Opel ist jetzt nicht so die Marke, die ich, die mich jetzt so begeistert, wobei halt diese, also aus der Epoche ist das ein anderes Thema und der ist dann blau mit einem weißen Dach und so diese angedeuteten Flossen hinten, behaupte mal, sie sind angedeutet, vielleicht sind es auch echte. Das fand ich ganz cool. Und dann Coupés mit 4 Türen. Und dann haben sie hier den Opel Olymp von 68, den sie mit dem Opel Kapitän von 58 vergleichen und mit dem CLS 350 von 2005. Ein Rover P5 von 64 und ein Dodge Custom Royal von 59. Also,
wilde Mischung.
Wilde Mischung. Aber das Attribut, was sie haben, ist ein Coupé mit 4 Türen. Genau. Und das haben die schön gemacht. Das ist ein spannender Artikel. Haben alle einzelnen Autos, sind sie einmal so durchgegangen. Und diese Zeitung, also für Leute, die Opel mögen, das will ich jetzt schon mal vorab sagen, oder die, was wir Opel über haben, ist das eine ganz gute Ausgabe, weil, also da ist nicht nur Opel drin natürlich, aber es ist ein bisschen mehr als normalerweise. Und von daher macht das, glaube ich, Sinn. Und hier ist halt der Olymp und auch der Kapitän, die sind halt ein bisschen mehr nicht Olymp, Olympia, Olympia heißt der so, Entschuldigung, an alle Opel-Fans.
Opel Olympia.
Olympia, genau. Ja. Ich habe Olymp gesagt, glaube ich, Olympia heißt der, von 68. Die nennen hier den coolen Cadillac aus Bochum. Ja, naja, wie auch immer. Und der Kapitän hat ja auch so ein bisschen amerikanisches Feeling, sage ich mal, von der Optik her, so, ne, wie ich finde. Auf jeden Fall sind da nochmal schöne Details drin, auch nochmal so Pricing, wo die im Moment liegen und so weiter. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie sie die Autos miteinander vergleichen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal so ein paar Kommentare zu den Besitzern dazu, was ich immer gut finde. Und ja, Fazit am Ende, deshalb haben sie den CLS hier nochmal mit reingenommen oder haben das auch als Fazit dann einfach so gemacht, dass die Idee weiterlebt. Also der Coupé mit vier Türen. Kannst du damit was anfangen, mit einem Viertürer-Coupé? Oder hat also er für dich zwei Türen zu haben?
Mit dem CLS auf alle Fälle.
Nee, ich meine grundsätzlich. Also ein Coupé mit vier Türen macht Sinn für dich, oder?
Ja, also ich finde, man sollte das jetzt nicht so eng sehen und sagen, Coupé muss halt unbedingt zwei Türen haben. Das ist, es kommt darauf an, dass es diese klassische Coupé-Form halt hat. Und von den Fahrzeugen, die du da genannt hast, da finde ich schon, die sind schon schick.
Ja.
Also ja, bis auf ein Coupé muss nicht zwei Türen haben.
Der Dodge ist, den sie hier haben, der, also der hat richtige Flossen hinten und diese zwei Antennen eben und der ist eigentlich ja nur ein Coupé, weil sie irgendwie nochmal so ein Coupé-Fenster, aber eigentlich ist das eine Limousine. So von der, ich meine, wir machen wieder die, ich zeig's dir einmal, wenn ich das hinkriege mit dem.
Nein. Ah ja, okay, gut. Das aber ist kein Coupé.
Nee, ne? Wenn die, also ja, nee, das dachte ich auch, fand ich auch irgendwie so ein bisschen grenzwertig, ja. Ist das wirklich ein Coupé oder nicht, ne?
Aber ist jetzt die Frage, sieht die Autobild Classic das als Coupé oder
ja.
Ist das vom Hersteller als Coupé benannt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Das,
wie heißt der genau? Dodge?
Der heißt Dodge Custom
ja.
Royal.
Ich frag mal die Regie.
Frag mal die Regie. 5,5 Meter lang.
Gut, das spricht nicht unbedingt für ein Coupé.
Nee, Amerika hat von allem zu viel, steht
da. Ja, das ist aber halt, das ist wirklich dieses abfallende Dach. Deshalb
das abfallende Coupé. Dach ist ja halt warum, deshalb ist es ein Coupé, genau. Aber dann ja. Ist halt nochmal ein Koffer, ein Limousinenkofferraum dran, ne?
Genau.
So, also es fällt halt nicht in eins ab und dann halt mit der Flosse. Ein cooles Auto, keine Frage, ich finde den wunderschön.
Ne? Echt? Nicht mal.
Ja, Welt. Ich finde ihn cool, doch, der sieht gut aus. Hm. Doch. Hm. Doch. 59. Mm. Da sind wir mit Käfer rumgefahren.
Mm.
Also, ich nicht. Aber.
Ja, 59 nicht, aber im Käfer sind wir alle nicht. Irgendwann mal rumgefahren. Ich saß hinten im Käfer noch in der Hutablage.
Ich saß auch im Käfer mit zwei Geschwistern und zwei Schäferhunden.
Sehr gut.
Ja. Aber ging irgendwie, ne?
Also, das ist für mich in der Tat. Kein Coupé. Bin ich nicht. Nee.
Naja, der ist auf jeden Fall mit da drin. Genau, anderes spannendes Thema ist, die haben hier drei Porsche aus der Jahrtausendwende, und zwar den Cayenne S, den 911 Targa und den Boxster S. Und also den 911er, der ist Baujahr 2001, der Cayenne S ist 2004 und der Boxster S ist 2000, genau. Und da geht es ein bisschen darum, dass diese Fahrzeuge im Moment noch gut zu, also von dem Pricing her noch okay sind. Also das ist noch auch für jemanden, der normales Budget zur Verfügung hat, durchaus sich den leisten kann und dass er dann aber ja vielleicht doch nochmal zum Sammlerstück wird. Aber nachdem wir mit Sascha den Podcast gemacht haben, habe ich ja mal so ein bisschen nach Cayennes geguckt.
Ja.
Und einen zu bekommen, der in einem guten Zustand, also der so in einem, also man kann sich einen kaufen für wenig Geld, also für relativ wenig Geld, weil man kriegt ja viel Auto irgendwie. Was meine ich mit wenig Geld? Also schon so für um die 5.000, 6.000 Euro kriegt man einen, der fahrbereit ist. Wenn die so 2.5 sind oder 2.8 auf Mobile, dann sind die meistens beschädigt. Ne? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen, weil ich bin halt kein Schrauber. Ne? Aber du kriegst halt, also du kriegst echt schon ein großes SUV für mit viel Leistung für 5.000 Euro. Das ist durchaus, denke ich, ist das machbar. Aber die haben dann echt schon Kilometer auch runter, ne? Also wir reden dann über 280.000 oder was auch immer Kilometern. Also das ist dann kein Sammler mehr, so, sondern du brauchst ja irgendwas nach Möglichkeit deutlich unter 100, ne? Irgendwie so. Das ist das, was man gerne möchte, denke ich.
Das muss nicht sein. Also.
Ja, das ist ein 2000er, ne? Der ist noch kein Oldie.
Das sind 25 Jahre trotzdem.
Ja, aber es wäre halt, also wenn du irgendwie so einen mit 80.000 kriegen würdest, und dann sind die Preise aber halt schon wieder auch anders, ne? Dann bist du halt schnell bei 20.000 oder 25.000, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob die mal werden. Und der Boxster von 2000, der war ja sehr unbeliebt, so. Also er hat natürlich seine Fangemeinde und das ist auch okay. Aber ich tue mich auch schwer mit dem. Weiß nicht, ob der wirklich.
Das ist der Urboxster, das ist die erste Generation.
Genau.
Ne?
Ja, ganz
also,
genau.
Finde ich super.
Findest du super? Magst du den?
Also, das Problem war ja bei dem, der ist ja auch aus der gleichen Generation wie der 997, diese Spiegeleier-Scheinwerfer. Und
genau.
Die waren ja auch tatsächlich baugleich. Also, das war ja das Besondere. Porsche ging es ja zu der Zeit nicht so gut.
Deshalb haben sie halt traurige Augen gemacht, oder was?
Das ist sehr schön. Also die Brücke muss man erstmal begehen, finde ich klasse. Aber die haben halt viele Gleichteile gehabt. Und unter anderem auch die Scheinwerfer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die gefallen mir immer mehr. Es ist nicht das typische 911er-Gesicht. Also wie gesagt, der 911er 997 hat die ja gehabt. Aber ich finde es mittlerweile cool. Vor allen Dingen, die gibt es ja in zwei Varianten. Einmal so als komplett weiße Scheinwerfer und ursprünglich hatten sie ja unten den gelben Blinker oder orangen Blinker genau. Halt drin gehabt.
Also den Boxster, den sie jetzt hier haben, den Typ 986, also der Urboxster, der ist unten mit gelb und dann haben sie halt den 996, der auch diese Spiegeleier Augen hat hier abgebildet und der hat sie komplett in weiß. Komplett in weiß ist deutlich besser. Wobei das bei dem Boxer nicht so auffällt, also nicht so massiv auffällt, weil der in dem Fall hier rot ist. Das wäre dann bei dem 911er, den sie hier als Entwicklungspotenzialfahrzeug, was man noch einigermaßen günstig bekommen kann, verglichen jetzt zu allen anderen 911ern, ne? Der ist halt grün. Genau, grün von außen, beige von innen, was eigentlich ganz schick ist. Aber ja, weiß ich nicht, ob die sich mal entwickeln. Also ich glaube, also bei dem Cayenne sind halt viele echt verbastelt. Dann der 4,2 Liter oder 4,5 Liter war das V8. Der hat ja auch so seine Problemchen, sage ich mal. Da ist man dann mit dem V6 wahrscheinlich besser bedient. Aber eigentlich will man ja immer die größte Leistung haben, ne? Und der Boxster ist halt der Boxster, ne?
Also nochmal kurz zurück zum Boxster. erstens bei den Scheinwerfern. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass das mono- oder bichromatisch ist. Also sprich, vorne idealerweise alles weiß, kein Orange und Rückleuchten weiß-rot. Finde ich immer ganz cool.
Ja.
Beim Boxster muss ich aber sagen, ist die große Ausnahme, mittlerweile war nicht immer so bei mir, dass ich das in der Urvariante schön finde mit den orangenen Blinkern. Ja, das ist so zeitgenössisch und man darf halt auch nicht vergessen, dass auch ein heutiger Boxster eigentlich, es werden mich alle Porsche oder viele Porsche-Fahrer verachten, wir werden Hasszuschriften bekommen, aber eigentlich ist das der echte Porsche, weil er halt leichter ist. Also der Porsche zum Beispiel, hier der Boxster, der Urboxster hat 1250 Kilo Leergewicht gehabt. Also das finde ich halt, das ist ein Sportwagen. Ne? Gut, die Leistung war, ich glaube, mit rund 200 PS hat er am Anfang gehabt in der 2,5 Liter Maschine. Sagt man bescheiden, aber wenn er halt nur 1200 Kilo zu bewegen hat, dann ist das ein sportliches Auto und kommt an den Urgedanken halt von einem Porsche ran. Und
ja, also wir haben in der Zeitung ist jetzt der S abgebildet und der S ist ein Sechszylinder Boxermotor.
Das sind immer Sechszylinder.
Ja, genau, aber mit 3,2 Litern.
Ja.
Und 252 PS.
Aber trotzdem, am Ende des Tages ist es ja nicht viel, ne?
Nee, aber es ist ja ein solides Verhältnis, ist ja eigentlich gut, ne? Ein Sechszylinder mit 3,2 Litern und 252 PS ist ja ein super Verhältnis.
Du, der war damals 60
Höchstgeschwindigkeit.
Der war damals auch unter 6 Sekunden von 0 auf 100 und das ist, wie gesagt, 25 Jahre her.
305 Newtonmeter ist natürlich ein bisschen wenig, ne?
Ja, aber ich finde, das ist ein richtig cooler Sportwagen. Was ich halt nicht so schön finde, ist
1600 wiegt er, ja. Der wiegt weniger als der wiegt ungefähr wie der Z4, ne?
Der Z4, da hatten wir doch vorhin gesagt, der wiegt 1600 Leergewicht.
Ja, der hier auch.
Oder du bist jetzt aber hier beim großen, beim S.
Beim S, ja, genau.
Ja, okay, gut. Aber der hat, ich finde, das kannst du nicht vergleichen. Das ist ein 25 Jahre altes Auto und wiegt genauso viel, aber hat halt für die Zeit die viel besseren Werte gehabt.
Ja, sag ich ja. Ist ja auch größer, das Auto.
Ja. Aber was ich als Nachteil empfinde, und das wirst du mir vielleicht sogar eher sagen können, als ich hoffe, meine Erinnerung trübt da nicht. Ich glaube, der hatte in drin auch Softlack gehabt. Das war doch so die Generation, genauso wie beim Mercedes SLK, die so viel Softlack in hatten. Und das ist ja nun mal
aber Porsche hatte da, habe ich nicht oft. Ferrari, Maserati, VW, Mercedes, die sind da immer wieder aufgepoppt bei dem Thema, aber
also ich bin der Meinung, dass das auch beim Boxer damals
war. Das kann sein, ja, aber das ist nicht so problembehaftet oder das Auto ist nicht so oft verkauft worden, dass es nicht so oft bei mir aufgepoppt ist. Also den habe ich nicht als problematisch in.
Oder es ist einfach sehr viel beledert und man hat gar nicht so viele Varianten, die nur Softtouch haben als Lackierung.
Ja, weiß ich nicht.
Ich finde ihn jedenfalls sehr schön und danach die Folgemodelle vom Boxster, die sind dann immer rundgelutschter geworden. Ich finde das nicht hässlich, aber dieses frische, das hatte eigentlich nur der Urtyp. Ja, also dass es wirklich was anderes ist. Und den gab es zum Beispiel auch, habe ich noch in Erinnerung, in einer 50 Jahre 55 Spider Edition. Das war so ein Jubiläums-Sondermodell zum Spider, war natürlich auch limitiert und der war halt dann in Silber und innen drin rot und das fand ich schon cool. Hat glaube ich auch ein rotes Verdeck gehabt. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich glaube, die haben auch damit mit diesen Sonderserien angefangen. Also jetzt hast du das ja alle Nase lang, dass du irgendeine Sonderserie hast von einem Porsche. Und ich glaube, dass die damals damit
angefangen haben. Das machen jetzt viele Hersteller. Mercedes hat das ja auch massiv für sich entdeckt. Die bringen ja gefühlt jede Woche eine Sonderserie raus. Das läuft sich dann auch tot, ne?
Ja.
Ja.
Und auf jeden Fall eine Sache noch, die schönste Variante gibt es nicht beim 986, wenn ich richtig in Erinnerung bin, ist der Spider. Also sprich, wo du kein elektrisches Verdeck hast, sondern nur so ein Notverdeck, wo du wirklich 10 Minuten brauchst, um das raufzufummeln. Das gab es bei den Nachfolgern, also der 9.
Das gab es später erst, ja.
981 und der 982, also jetzt der 718 heißt er ja, die haben das gehabt, da gab es diese Spider-Variante. Und das fand ich auch wieder mega cool. Das ist dann wie so ein Speedster, aber halt nur für Boxer. Kennst du die?
Die kenne ich, ja, klar.
Finde ich mega.
Ja, ich war schon auf diversen Porsche-Treffen, wo die dann auch da sind, ja klar.
Also das finde
ich
großartig.
Das ist mir nicht alltagstauglich genug.
Ja, klar, das ist nicht alltagstauglich. Weißt du?
Ja, deshalb finde ich das überhaupt nicht faszinierend.
Naja, also ein Boxster ist alltagstauglich, aber halt der Speedster nicht.
Ja, genau.
Oder Spider heißt er
ja
da.
So ist es, ja.
Und die hatten ja damals Premiere sozusagen, oder wo sie das angekündigt haben, dass sie einen Boxster bringen, hatten sie ja so ein Konzept, so eine Konzeptstudie gehabt, die übrigens auch, wie dann später das Sondermodell vom 55 Spider, 50 Jahre 55 Spider, silber und inneren rot war. Und das hatte ich sogar mal in einer Ausstellung gesehen.
Ja.
Der hat richtig coole Details. Da hast du dann so Lüftungsdüsen, wo du direkt hinter der Düse, hinter einem Maschendraht, sage ich mal, den Ventilator hast, also den Propeller. Das sieht total cool aus. Also er hat ein richtig, richtig cooles Armaturenbrett, ein richtig schönes, durchgestyltes Armaturenbrett. Und in ganz vielen Details ist dieser Prototyp oder diese Konzeptstudie auch anders als später dann der eigentliche Boxster. Und der sieht richtig gut aus. Also da guck dir mal da Fotos an, den finde ich richtig cool.
Die Spiegeleierlampen bleiben, ja.
Die Spiegeleierlampen bleiben, aber wie gesagt, je älter das Auto wird, desto schöner finde ich das.
Ja, ich gebe dir aber recht, man kann sich an solche Dinge gewöhnen, genau.
Ja.
Also irgendwie reift es dann mit oder wie auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Nochmal kurz, noch ein Artikel über Überschrift ist Rette mich, wer kann. Da geht es um zwei Opels. Deshalb meinte ich, ist es vielleicht für Opel-Fans vielleicht eine Ausgabe, die Sinn macht. Das ist einmal ein Diplomat V8 Coupé und ein Diplomat V8 Cabriolet, was beide restauriert wurden von dem Karl Otto Arnold. Und das ist hier über mehrere Seiten hinweg ganz nett beschrieben, was er alles gemacht hat. Viel so Originalfotos auch noch und Familienbilder von heute und damals und so weiter, wo die Töchter halt so, wie alt werden die da sein? 7, 8 Jahre alt und dann halt, wie sie erwachsen sind, auch da auf der Rücksitzbank sitzen und so weiter. Das ist ein ganz netter Artikel. Wer Spaß hat an Opel, wie gesagt, ich glaube, die Ausgabe ist ganz gut. Dann etwas, was mehr so in deinen Geschmack reinfällt. Hier ist ein Mercedes SL in Rot
mit beigen
Sitzen. Das ist ein 560 SL, also ein Ami.
Also ein 107er.
R107.
Ja, sehr schön.
Dem Zöllekönig hat er gehört. Also Trump.
Ach so, den Zöllekönig, jetzt habe ich es kapiert. Ja,
den Zöllekönig, genau. Also Trump hat den besessen, Originalpapiere gibt es dafür und. Und die versuchen, den zu verkaufen und werden ihn nicht los.
Keiner will ihn haben. Woran könnte das liegen? Ich glaube, am Auto liegt es.
Ja, und am Auto kann es nicht liegen. Der hat auch erst 11.000 Meilen runter, was ja super ist, finde ich. Ne?
Das ist ja nichts.
Das ist quasi nichts, genau. Und da wollte ich mal hier einen Aufruf machen. Also wenn jemand einen schönen SL braucht, der ist auch noch nicht zurückgebaut, also wenn man den dann amerikanisch lassen will und ob Trump da vorher drin gesessen hat oder nicht, ist doch, weiß ich nicht. Ich habe das auch mit dem Golf damals auch nicht verstanden. Vom
Papst. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Der Papstgolf, damit hat es angefangen.
Der Papstgolf, damit hat es angefangen, ja.
Papst war das, Golf 4 oder Golf 3?
Das war ein Vierer-Golf, ja.
Vierer, ne? Ja.
Ja. Also so ein Bonus für ein Promi-Fahrzeug und ja, weiß ich nicht. Also am Ende macht es das Auto ja nicht wertiger, sondern der Zustand ist entscheidend, das Modell und keine Ahnung. Fand ich ganz interessant, dass es hier drin ist. Sie sind jetzt das zweite Mal in dieser Zeitung, waren 2014 schon mal drin, als Trump das erste Mal Präsident geworden ist und dann, ja.
Ist das, du weißt ist ja, das dass so. Trump jetzt fährt, ne?
Trump fährt das Biest.
Ja, okay, das stimmt. Aber das letzte Auto, Auto, was er sich gekauft hat, ist ein Tesla.
Ja, aber er kann, irgendwas hat er erzählt. Ich habe da einen Ausschnitt gesehen, dass er den Reportern erzählt, dass er leider nicht selber fahren kann, weil er schon so lange nicht mehr Auto gefahren ist und irgendwie hat er seine Driver's License nicht verlängert oder keine Ahnung.
Oh,
der Arme, ne?
Der Arme.
Ja, das finde ich auch. So, dann eine schöne Rubrik hier drin. Redaktionsdauertest, die Oldies der Redaktion, der Redakteure. Ja. Ne? Immer wieder gut, ne?
Und ich kann dir genau sagen, wie heißt der? Der eine fährt Citroën DS. Ich komme nicht auf seinen Namen gerade.
Ist hier ein Citroën DS dabei?
Ah, muss dabei sein. Christoph M. Meyer. Ich hoffe, er ist Christoph. Nicht dabei? Der ist immer dabei mit seinem Citroën. Mit seiner DS. Ich
nicht drauf geachtet. So, was haben wir? Maserati. Oh, geil. 2,5 Biturbo. Dann haben wir ein, was ist das denn? Boah, was ist das denn?
Keine Ahnung. Musst du mir sagen.
Was ist das denn?
Musst du mir sagen.
Das ist ein Reliant. Reliant Scimitar GTE von 78, 135 PS. Ja. Dann ein Traumwagen steht da drüber, das finde ich auch. Ein S124, also Mercedes 300 TD Turbo. Ne, T-Modell.
Sehr schön.
Dann nochmal ein W210, also eine Limousine, E-Klasse. Ne? Dann eine G-Klasse, W460 und noch eine G-Klasse, W164 und noch eine G-Klasse, ein W463, also ein bisschen neuer. Dann haben sie hier einen Touring, also ein E34, 525 BMW, dann ein Chevy Astro.
Ich überlege gerade, wenn man keine Ahnung von Autos hat, dann könnte man denken, du liest die Lottozahlen gerade vor.
Meinst du? Na, ich glaube, unsere Zuhörer, die können das schon ziemlich gut zuordnen.
Das glaube ich
Jaguar
auch.
Jaguar XJ6, also diese ganz klassische Limousine, wie Jaguar lange ausgesehen. Hast du den neuen Jaguar gesehen? Jetzt irgendwo in Social Media. Diesen blauen in Paris.
Ja, natürlich. Der mit einem mobilen Generator betankt wurde. Ne? Den meinst du doch.
Ich weiß nicht, ist er mit einem mobilen Generator?
Ja, das war das, was sie halt auf Social Media immer gezeigt haben. Da hatten sie auf so einem kleinen Hacken Porsche. Also,
wir kriegen unterschiedlichen Content gezeigt. Das habe ich nicht gesehen.
Also die hatten dann, der war noch abgedeckt mit einer schwarzen Abdeckhaube halt drauf, wo du aber schön die Konturen gesehen hast. Und da lief halt so ein kleiner Generator, um das Ding aufzuladen. Ne? Ein kleiner Dieselgenerator oder was auch immer das war.
Okay.
Ja, wie finde ich das Auto? Also schwierig. Erst habe ich gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, könnte doch was werden. Also es ist der gleiche Wagen, den sie ja schon mal in Rosa gezeigt haben.
Ja.
In Rosa war ich echt abgeschreckt. In dem Blau, der ist halt sehr minimalistisch. Du hast da keine Siegenfugen oder Lichtkanten oder sonst irgendwas drin. Er könnte was werden. Wenn der genau so kommt, dann wäre das eine coole Nummer. Ob da jetzt Jaguar draufsteht oder nicht, ist dann vollkommen egal, weil das kann alles Mögliche sein. Ja, kannst du auch Hyundai Ioniq ranschreiben, könnte man auch glauben. Also man erkennt es nicht, dass es ein Jaguar ist, aber der hat schon was. Ich weiß bloß noch nicht was.
Ich glaube, er ist halt sehr, sehr matt. Und dadurch, dass er so brutal matt ist, also diese Farbe, die sie da verwendet haben, absorbiert er so viel Licht. Also ist kaum Reflexion da.
Ja.
Und dadurch verschwinden halt alle Kanten und alle Formen und man sieht eigentlich nur noch die Lichter. Und dadurch hat er so ein schwebendes, kriegt er so ein Dahinschweben. Also entsteht dadurch, ne, weil man, weil man das optisch nicht mehr so. Das ist finde ich klug eigentlich, weil das dem Ganzen so ein bisschen Mythos gibt, ne. Aber man muss schon Bock drauf haben, ein ausgefallenes Fahrzeug zu fahren. Also das ist schon so. Also das ist echt die Käufer.
Aber das macht doch Jaguar aus. Oder? Also ein Jaguar-Fahrer ist doch einer, der etwas nicht von der Stange haben will.
Ja, aber es ist schon sehr auffällig.
Ja, so, vor allen Dingen, das ist ein großes Auto, ne? Also, wenn du die Proportionen dir mal anguckst, die Leute, die daneben stehen.
Ja, das ist ein Riesenauto.
Ist ein echt großes Auto.
Ja, ja, das ist so.
Aber du hast vollkommen recht, das mit dem Matten, das ist mir so nicht aufgefallen. Das schluckt natürlich sehr, sehr viel. Was ich spannend finde, ist diese Visoroptik, also wie so bei einem Motorradhelm, dass du die Fensterscheiben und die Frontscheibe, das sieht so aus wie eins, weil die A-Säulen schwarz mitlackiert sind. Und die Scheiben sind auch schwarz. Und dann sieht das halt so aus wie so eine Visorbrille. Ist genauso wie beim VW ID One for All oder wie der heißt, den sie jetzt gerade als Konzept vorgestellt haben, den ID1.
Ja, für 20.000. Hm.
Genau, ne, der hat auch genau das gleiche, diese schwarzen A-Säulen und dann schwarze Scheiben. Dann sieht das halt aus wie so ein Visor, nennen die das, also wie so ein Visier.
Ja. Ja, gut, aber das ja darf man wahrscheinlich sowieso nicht, ne?
Naja, du kannst die A-Säulen kannst du schwarz machen, aber du kannst natürlich die Scheiben nicht schwarz machen, zumindest nicht in Deutschland.
Das. Aber das haben ja mehrere Autos. Also das hat der Ford Explorer hat das mit den schwarzen A-Säulen, dann der Range Rover hat das viel auch, ne? Und ja, also das ist gut, das ist ja auch der gleiche Designer, ne? Das ist ja der Range Rover Designer, der das da gemacht hat.
Von Jaguar?
Ja.
Ah, okay, wusste ich nicht. Aber ich finde, um nochmal kurz auf den Jaguar zurückzukommen, diesen Doppel-Null, ich weiß nicht, wie man das, Double-Zero oder wie auch immer, wie man das ausspricht.
WC.
WC, genau. Von vorne, der hat ja so einen wirklich viereckigen, angedeuteten Grill. Es ist ja kein kühler Grill.
Ja.
Könnte es auch ein Audi sein. Ne? Das sieht so, hat was Single-Frame-mäßiges von vorne.
Ja, das ist kein also die müssen ihre Identität erst noch
finden.
Festigen, so dass man das halt erkennt. Ah, das ist ein Jaguar. Ne? Das haben sie natürlich nicht, weil sie ja komplett bei Null anfangen. Ne?
Ja, also meine erste Reaktion war Reaktion. Also mal gucken, muss man auch mit Sicherheit in Natura sehen. Und ich glaube, das Auto, was sie rausbringen werden, das ist ja immer bloß eine Studie hier, dieser Double O, den sie rausbringen werden, wird ein Viertürer werden. Dann sind wir wieder bei deinen viertürigen Coupés vom Anfang.
Kann sein, ja. Durchaus möglich, ja.
Also ich finde es ganz... Lassen wir uns mal überraschen, was die da bringen.
Lassen wir uns mal überraschen, ja. So, ich habe hier sind noch mehrere Artikel drin, die ganz spannend sind, aber der Zeit geschuldet mache ich mal ein bisschen schneller. Die 1.000-Euro-Challenge, die wir alle so lieben, die finale Rechnung ist in dieser Ausgabe drin. Vier Autos sind ja noch übrig, ne? Oder die vier Autos sind da drin, der Volvo 66, der Saab 9-3, also 9-3, der Citroën AX und der Audi 80. Willst du einen Tipp abgeben? Wer es unter 1.000 geblieben ist, wer es über 1.000 von den Vieren, haben alle es geschafft, unter 1.000 zu bleiben? Oder?
Nee, alle haben es nicht geschafft. Ich tippe auf Audi 80 und auf den DAF war das, ne?
Citroën, Saab und Volvo.
Genau, der DAF Volvo oder Audi 80, einer von beiden. Oder beide unter 1.000 Euro.
Nee, nur einer.
Okay.
Und man muss sich die Zeitung kaufen, dann erfährt man es.
Boah, Cliffhanger. das finde ich gut, weil wir wollen ja, dass ihr an den Kiosk geht und eine Zeitung kauft.
Ja, es ist nur einer, überraschenderweise. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber du hast schon ganz gut getippt. Das kann ich ja vielleicht mal vorab sagen. Was sie noch Lustiges machen ab und zu ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die vergleichen Oldies, was sie so an Sprit verbrauchen und haben auch schon eine riesen Liste, also auf 100 Kilometer, ne?
Ja.
Und haben ja auch schon eine relativ große Liste drin. Im Moment ist noch so das Fazit, dass es eigentlich extreme Säufer gar nicht unbedingt gibt. In dem Fall haben sie einen AMC Matador mit 16,9 Liter, also das ist einer der Spitzenreiter. Mhm. Dann haben sie einen Audi 80, Baujahr 88 mit 6,1 Liter, Citroën AX mit 5,3. Dann haben sie hier den einen Ford Granada 2,8 mit 12 Litern oder 12,4 Liter. Was haben sie noch hier drin? Audi 100 5S, schönes Auto, wie ich finde, 11,3 Liter. Hier dann nochmal den Volvo 66, also die haben auch diese 1000 Euro Challenge Autos mit reingenommen, 8,7 Liter, das finde ich viel für das kleine Auto, muss ich sagen. Dann der Citroën XM 5,7 Liter, das hätte ich nicht gedacht.
Der aber XM, das ist ja der große Citroën. Wie findest du den XM? Okay, also, das sagt ja schon alles.
Nee, ist schwer zu sagen. Naja, ist jetzt, ich finde die gut. Ich freue mich, wenn ich die auf einer Messe sehe. Also alle Citroëns so und die ganze Technik. Bin froh, dass jemand auch so viel Innovation reingesteckt hat, immer den Mut hatte. Das finde ich eh bei den Franzosen ganz gut, dass sie manchmal ein bisschen mutiger sind, wenn es um Design geht. Oder auch mal so Sachen ausprobieren und da gibt's dann auch komische Sachen irgendwie mit dem Lenkrad da, mit dieser einen, also die hat ja nur einen so ein
eine Speiche sozusagen.
Eine Speiche zum Beispiel und so eine Geschichten. Aber wer nicht gewagt, nicht gewinnt oder wie auch immer, man muss auch mal ein paar Sachen ausprobieren und von daher, das finde ich gut und ich finde die auch ganz schick anzusehen, aber ich würde mir halt, glaube ich, also es gibt viele andere Autos, die ich vorher haben wollen würde, bevor ich so einen haben wollen würde. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt kein. Aber ich finde ihn schon gut. Also ich kann schon. Finde ihn auch nicht. Also es ist jetzt kein elegantes Auto, aber ich finde ihn jetzt auch nicht hässlich oder so, sondern.
Also ich finde, das ist ein ganz klassischer Vertreter seiner Zeit. Und vor allen Dingen.
Ja, das ist er.
Er kommt halt der DS sehr, sehr nah. Ja, er hat so eine Keilform, aber hinten halt so eine.
Also, die habe ich jetzt in meinen Worten. Also, die war so gedanklich. Die DS war schon so gedanklich und auch die mit dem Maserati-Motor. Also, das habe ich jetzt alles so in einen Pott geworfen vom Konzept des Fahrzeuges her. Mhm. Ne? Finde ich das halt, das ist gut gemacht.
Finde ich halt auch und man sieht Design-Anklänge, ja, also du weißt halt, wenn du ein XM hast, das ist ein Urahn der DS und eigentlich der vorletzte richtige Citroën in meinen Augen. Danach gab es noch den C6, der vielleicht sogar noch näher an der DS dran ist als der XM, also jetzt nur vom Design her. Mhm. Den ich auch cool finde. Aber danach ist Citroën aus meinem Bewusstsein verschwunden. Also ich habe jetzt kein Citroën, wo ich sage, boah, das ist aber ein schönes Auto, das ist was Extravagantes, so wie halt diese Autos. Ne? Also was hat denn Citroën heutzutage?
Ja, die aktuellen Modelle habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Also wenn ich jetzt an Franzosen denke, dann bin ich immer noch von dem Renault 5 begeistert, den ich auch jetzt schon auf der Straße gesehen habe.
Ja, ich auch.
Und das haben sie einfach gut gemacht, ne? Also Ford, nehmt euch ein Beispiel.
Jetzt nicht wieder anfangen mit Ford, da kriegen wir gleich Krämpfe, aber lass uns bei Citroën bleiben. Ich finde, Citroën sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Die sollten mal wieder eine DS auf den Markt bringen. Und jetzt meine ich nicht diese Submarke, die sie rausgebracht haben. DS ist ja eine eigene Marke mittlerweile.
Ja.
DS Automobil. Aber das ist belanglos. Das ist nicht das, was Citroën ausgezeichnet hat.
Also nee, das stimmt. Also
ich habe jetzt Nummer 8. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast.
Mit Sicherheit, ja.
Also der ist vielleicht, da könnte man sagen, das geht wieder Richtung Extravaganz. Ja. Aber das ist nichts, was ich mit der Marke Citroën verbinde. Jetzt kann man sagen, okay, DS ist ja auch nicht Citroën. Aber das ist halt dieses Extravagante. Mit Extravaganz habe ich immer mit Extravaganz in Verbindung gebracht. Und das sehe ich halt nicht mehr. Das ist nicht mehr da.
Nee, das ist im Moment nicht. Nee, die haben halt einen ganz spannenden Van, ne? Also so ein Bulli-Konkurrenten, ne?
Ja.
Den sie ja aber mit Renault zusammen, glaube ich, ne? Mit Renault. Ist das mit Renault zusammen?
Wahrscheinlich PSA-Gruppe.
Ja, genau. Und ja, dann ein Minicar haben sie auch, ne? Wenn man sowas haben möchte. Auch wenn man auf dem Land wohnt und 16-jährige Jungs hat, die dann halt Roller oder halt Minicar, ne? Also so, weißt du, so ein vollelektrisches, was 45 km/h fährt.
Ach so, naja, ich weiß, du meinst dieses
Opel Rocks, auch hat.
Fiat genau. Topolino und Citroën hat den tatsächlich, ist das Citroën oder ist das Renault?
Ich glaube, beide haben es und ich glaube, sie sehen beides mal gleich aus.
Ja, die sind ja auch immer gleich. Aber du hast recht, natürlich, das ist der, heißt der Ami? Citroën Ami?
Ich weiß nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt.
Okay.
Da müsstest du die Regie fragen.
Ich weiß es tatsächlich jetzt auch nicht. Aber ja, dieses kleine Auto.
Sowas haben sie halt. Aber sie haben nicht mehr was Majestätisches wie die DS oder ein XM. Nein, nee, das haben sie nicht.
Gar nicht. Aber auch ein AX oder so, ne? Das waren ja auch Fahrzeuge, die was Besonderes waren, ne? Und tatsächlich, ich gucke gerade, der heißt Citroën Ami, der von vorne und hinten gleich aussieht. Die Türen sind Gleichteile. Das bedeutet, auf der einen Seite öffnen sie nach vorne, auf der anderen nach hinten, weil ja das Scharnier immer an der gleichen Stelle ist. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht.
Das ist die gleiche Tür. Du kannst die Tür links und rechts kannst du austauschen. Aber weil ja das Scharnier an der anderen Seite eigentlich müsste, also bei jeder normalen Tür, es wird ja unterschieden zwischen links und rechts, geht das ja hier nicht. Und deshalb öffnet die eine so, die andere so.
Okay.
Und ich gehe jetzt hier gerade durch die Modellpalette C3, C4, C5. Das sind keine Autos, wo du dir als Teenager ein Poster davon übers Bett hängen würdest. Nee. Oh, der neue C4X, wow. Nein,
Hammer,
das würde keiner machen.
Hammer Kiste, wa?
Nee. Nee, nee, nee. Lassen wir mal.
Das lassen wir mal.
Wollen wir mal zu schönen Autos wechseln?
Was hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich auch eine Zeitschrift aus dem März, allerdings März 2020. Aber trotzdem kannst du die Zeitschrift heute noch beziehen. Ich möchte nämlich etwas wieder gut machen.
Du möchtest was wieder gut machen? Ja.
Dieses Magazin haben wir in der letzten Folge auch besprochen.
Damit du was wieder gut machen, was ich verbockt habe, das ist schön.
Wir sind ein Team, das ist, wenn dann verbocken wir das gemeinsam. Wir haben nur über die Zeitschrift berichtet, ohne wirklich den Artikel gelesen zu haben. Das hatte verschiedene Gründe gehabt. Wir waren damals auf der Retro-Klassik-Messe, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, und waren am Stand von der Octane und haben nach einer aktuellen Ausgabe gefragt, die sie uns auch ausgeliehen haben. Und wir waren so lange auf der Messe und wollten unbedingt den Podcast aufnehmen, dass wir das echt nicht geschafft haben, den Artikel vollständig zu lesen. Und ich habe das jetzt nachgeholt. Ich habe das wieder gut gemacht.
Ja, weil wir aber auch einen Gast hatten, der extra dafür nach Stuttgart gereist ist.
Der hat Schuld gehabt. Der Gast war schuld. Wir waren nicht schuld.
Nein, aber deshalb konnten wir auch jetzt den nicht verschieben.
Das stimmt.
Den Termin, weil das wäre
Das hätte nicht geklappt.
Das wäre seltsam gewesen.
Schöne Grüße an Hans Neubart vom Motorikonen-Podcast. Und wenn wir gerade dabei sind, vorhin hast du auch Sascha erwähnt vom Maschinenhort. Ja,
so ist es.
Grüße an die beiden. Ja, aber zurück zu Octane. Ich habe mir nämlich bei der Retro Classic dann auch eine Octane gekauft.
Mhm.
wir hatten das letztes Mal ja schon erzählt, man kann sich halt alte Octane-Ausgaben, nahezu alle, sind, glaube ich, sehr wenige.
Die sagten alle, sie haben von allen Ausgaben, 79 gibt es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, ja.
Sie haben alle 79 Ausgaben noch auf Lager.
Okay, da so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen 99%.
Die haben gesagt, wir haben von allen Ausgaben noch was auf Lager.
Na gut, okay. Das heißt, ihr könnt auf...
Welche Ausgabe ist das dann, 64?
Nee, 45.
45?
Weil die ist aus dem März 2020, die ist 5 Jahre alt. Also, der Monat stimmt, der Rest nicht so. Warum habe ich die genommen? Auf dem Auto ist ein super Foto von einem super Auto, nämlich, Trommelwirbel, Mercedes-Benz Pagode. Was mir gleich aufgefallen ist,
was für eine Überraschung.
Was für eine Überraschung, ne?
Dass es ein Mercedes ist.
Ja, ich dachte mir, ich kenne mich damit aus und dann kann ich am besten den Artikel bewerten.
Ach so.
Ja.
Ach so, hast du das gemacht.
Okay, schreiben Sie Quatsch oder nicht? Ne?
Ja, aber das ist eine Pagode, ne?
Ist eine Pagode. Das Einzige, was bei diesem Fahrzeug, also es ist ein Fehler in dem Fahrzeug versteckt. Das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Ist ein englisches Auto. Tatsächlich.
Auf dem Titelbild.
Ja. Und auch im Artikel. Das sind super geile Fotos. Aber das
Lenkrad ist auf der falschen Seite. Ja, hat es damit was zu tun, dass der Ursprung dieser Zeitung in England ist?
Das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Der Artikel, der dazu geschrieben wurde, ich will mal nicht zu viel sagen. Es kann vielleicht, ja doch, wenn ich das hier sehe. Warte mal. Das muss ich jetzt kurz. Ja, du hast recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist eine Übersetzung der Artikel. Der ist nämlich von Stephen Bailey und es ist nicht nur ein Artikel, von Glenn Waddington und Richard Heseltine. Es sind nämlich, und das finde ich wirklich cool, das sind 3 Artikel zu der Pagode, aber alle hintereinander. Also 3 unterschiedliche Perspektiven. Und ich gehe auch gleich drauf ein, was da der Unterschied ist. Aber du hast vollkommen recht, das sind englische Namen, deshalb englisches Fahrzeug. Das ist ein Artikel, den sie adaptiert haben. Was nicht schlechter macht. Ganz im Gegenteil.
Du kannst mich Fuchs nennen ab jetzt.
Ja, definitiv. Du bist ein Fuchs, sehr schön. Ich dachte halt so, okay, es wird ein typischer Artikel über die Pagode sein. Es geht darum, warum heißt Pagode Pagode, wann ist er auf den Markt gekommen, wer hat sie designt, wie viel PS, wie viel unterschiedliche Motorvarianten gibt es, bla bla bla. Und das ist anders aufgebaut. Natürlich findest du die typischen Informationen, die du in jedem Artikel zu dem Auto findest, auch irgendwo wieder.
Ja.
Aber der erste Artikel, der dreht sich über den Designer. Also der Person hinter der Pagode sozusagen. Und das ist Paul Brack. Haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt.
Ja, der Pagodenpapa.
Ja, nicht nur Pagodenpapa. Paul Brack hat den 600er mit designt. Also den 600er halt, den großen, haben wir auch schon drüber uns unterhalten. Mhm. Er hat Strich-8er, W108er und Pagode maßgeblich mitgezeichnet und ist dann später noch bei anderen Herstellern gewesen, unter anderem bei BMW, hat den ersten Dreier, den E21, den Fünfer maßgeblich designt und ist dann später zum Peugeot gegangen. So, das wusste ich auch schon. Das hatten wir, glaube ich, auch schon an der einen oder anderen Stelle hier mal erzählt.
Ja.
Was ich nicht wusste und was sie wirklich toll beschrieben haben, ist, dass er bei Mercedes offensichtlich weggegangen ist, dann war er zu, hier heißt es, ungeduldig, weil er nicht so die Karriereleiter weiter nach oben steigen konnte. Das hat ihm zu lange gedauert. Also ist er zu einem Karosseriebauer gegangen nach Frankreich und hat dort zunächst am Train Grand Vitesse gearbeitet. Dem TGV.
TGV.
Und das war mir überhaupt nicht bewusst, dass er also auch das Design zusammen mit anderen Designern vom TGW mit zu verantworten hat. Fand ich total beeindruckend. So, okay. 1970 dann ging er zu BMW. Das wusste ich auch. Was ich nicht wusste, da galt er als Außenseiter, als launenhafter Außenseiter. So wird es hier geschrieben jedenfalls. Und er hat eigene Entwürfe in Konkurrenz zu seinem eigenen Team präsentiert bei BMW. Und ich finde das total cool. Also das ist ja Wettbewerb innerhalb des eigenen Unternehmens, ne? Und das fördert ja die
Kreativität. Ja, aber das ist nur im Nachhinein cool. Währenddessen, wenn man da mit drin hängt, man arbeitet im Team und dann ist so ein Querschläger, dann ist das nicht so cool. Aber manchmal muss man halt wahrscheinlich sich durchsetzen, um Großartiges zu schaffen.
Ich glaube, dass das heutzutage anders bewertet wird als früher. Und ich meine, er hat was geschaffen, er hat eine Ikone geschaffen und das ist die Pagode, ja.
Ja.
Und auch dann bei BMW genauso, ne? Der Dreier, der E21 und der Fünfer, das sind ebenfalls ikonische Modelle. Und dann hat er 1974, nachdem er BMW verlassen hat, bei Peugeot angeheuert. Und da hat er aber nur in Anführungsstrichen den Posten des Leiters des Innenraumdesigns bekommen. Da hat man halt gesagt, pass auf, bei Peugeot, wir haben hier Pininfarina, das ist unser Haus- und Hof-Designer, egal was du vorher gemacht hast, da kommst du nicht ran, du kannst Innenraum machen. Fand ich also ganz spannend, so wie das halt hier berichtet wird. Mhm. Und der Artikel ist einfach super geschrieben. Also das ist eine Ausdrucksweise, wirklich richtig cool. Und es geht halt in dem ersten Artikel primär, wie gesagt, um Pininfarina, sag ich schon, um Paul Brack. Was halt so seine Herangehensweise war und sein Lebensweg war. Ein richtig cooler Typ. Ich durfte ihn mal treffen, also zumindest telefonisch, in Person noch nicht. Spricht perfekt Deutsch immer noch jetzt im hohen Alter. Der ist Baujahr 1933, ja, darf man nicht vergessen. Für mich eine absolute Legende und das gibt hier der Artikel auch wieder. Und der zweite Artikel, der geht dann wirklich mehr auf die Technik ein vom Auto und macht einen Vergleich zu Fahrzeugen aus der Zeit, insbesondere zum Jaguar E-Type, da sind wir wieder beim Jaguar, also hier schließt sich heute schon wieder der Kreis überall. Ebenfalls super cool geschrieben und dieser Vergleich zum Jaguar finde ich halt cool, da heißt es, jetzt muss ich das mal eben finden, dass die Pagode auf der, nee, warte mal, wo waren das? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Auf alle Fälle, dass die Pagode das stilvollere Fahrzeug ist im Vergleich zum Jaguar. Und das finde ich schon total krass, weil ein Jaguar E-Type ist ja ebenfalls eine Ikone.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Das ist auch Geschmackssache, ne?
Ja, es ist immer Geschmackssache, aber das ist hier so super geschrieben.
Wäre mal interessant, halt, ne? Weißt du, ob es ein Octane gibt über ein E-Type?
Mit Sicherheit, klar.
Da müsste man mal gucken, was da drin steht.
Also das fängt schon damit an, dass er halt sagt, den E-Type gibt es halt nur entweder als Coupé oder als Cabrio. Und das Tolle ist halt bei der Pagode, dass du das Softtop immer dabei hast. Eine Ausnahme, es gibt die California-Modelle, die haben halt kein Stoffverdeck dabei. Das Hardtop hast du halt damals auch immer mitgeliefert bekommen. Das war keine Option. Und dann konntest du halt sagen, im Winter fährst du mit dem Hardtop drauf und hast damit ein vollwertiges Fahrzeug, was du ganzjährig fahren kannst, ne? Egal, ja, ob als Coupé oder halt als Cabriolet. Und ja. Das ist auch
außer Frage eine tolle Besonderheit.
Ja, definitiv. Man braucht zwei Leute, um das Verdeck, also das Hardtop auf und ab zu machen, aber zu zweit geht das auch wirklich problemlos.
Dann wird Wo ich auch schon Leute getroffen habe, die haben sich so Seilzugsysteme in die Garage gebaut, damit sie das eben alleine machen können. Ne?
Das ist sogar gar kein Eigenbau, das gab es von Mercedes.
Gab es von Mercedes, ah, okay.
Zumindest für einen 107er konntest du das kaufen.
Ja.
Und ich glaube, da ist dann auch kein großer Unterschied, ob du das für einen 107er benutzt oder für die Pagode. Das ist wurscht. Das ist das Gleiche. So, und dann habe ich ja gesagt, gibt es noch einen dritten Artikel und es ist alles nahtlos aneinander gepackt. Und da geht es um die Pagode als Rallye-Fahrzeug, weil das verbindet man mit der Pagode nicht.
Nee.
Aber die Pagode ist 63 auf den Markt gekommen und bevor sie 63 auf den Markt gekommen ist, hat sie bereits eine erfolgreiche Rallye-Karriere hingelegt. Sie ist nämlich die legendäre Rallye Lüttich-Sophia-Lüttich gefahren. Und zwar Eugen Böhringer mit seinem Co-Piloten Klaus Kaiser. Die haben bereits zuvor mit einem W111er, also ein 220er SEB-Limousine, haben sie erfolgreich an der Rallye teilgenommen, 62. Und 63 sind sie halt mit einer leicht modifizierten Pagode gefahren. Leicht modifiziert bedeutet, das Dach war festgeschweißt, das Hardtop.
Mhm.
Das andere Verdeck haben sie natürlich rausgenommen. Alles, was Gewicht kostete, haben sie rausgenommen. Und der 2,3-Liter-Motor, also der 230er, der wurde aufgebohrt auf 2,6 Liter. Und die Fahrwerksaufhängung war ein bisschen stabiler. Was hier nicht drin steht, was ich aber gesehen hatte, sie hatte auch größere Reifen bekommen. Also die Radhäuser waren gut ausgefüllt bei der Rallye-Pagode. Und bei der Rallye sind an den Start gegangen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 128 Fahrzeuge, genau. Es sind aber, wie viel sind ins Ziel gekommen, was schätzt du?
Von 126?
Von 128?
128, 99,
keine Ahnung. 20. 20?
20?
Sind ins, 20 sind ins Ziel gekommen. Denn diese Rallye, die dauerte, also andersrum, nicht wie lange die dauerte, sondern der Sieger Böhringer ist diese Rallye mit einer Gesamtfahrzeit von 93 Stunden gefahren. Und zwar insgesamt über 5500 Kilometer. Das wird also an einem Stück gefahren.
Uiuiui.
Cool, ne? Und die führte halt dann natürlich auch über unbefestigte Straßen, also die ging durch Jugoslawien ich glaube Rumänien war auch noch zum Teil dabei, Österreich, Italien und halt alles wieder zurück. Eine super anstrengende, für Mensch und Material anstrengende Rallye und das hat er halt gewonnen und das sozusagen vor dem Marktstart der Pagode und damit war das schon gesetzt, dass die Pagode ein sportliches, ein Rennfahrzeug ist. Ein Jahr später sind sie wieder angetreten, haben dann in Anführungsstrichen nur den dritten Platz gemacht. Danach ist die Pagode im Rennsport überhaupt nicht mehr aufgetreten. Mhm. Also das war das Einzige, was sie gemacht haben. Ich habe von Mercedes mal mir näher betrachten dürfen einen originalen Nachbau. Mercedes behauptet steif und fest, das Originalfahrzeug gibt es nicht mehr. Ich habe da andere Informationen. Mercedes hat es halt bloß nicht mehr. Ne? Und dieser Nachbau ist halt wirklich cool. Der hat dann Schalensitze drin, also Rennsportsitze und andere Türverkleidung hinten. Ist alles leergeräumt, Zusatzinstrumente drin und so. Also die sieht schon wirklich cool aus. Von außen allerdings erkennst du sie nur daran, dass sie drei Zusatzscheinwerfer hat. Du konntest bei der Pagode zwei Zusatzscheinwerfer kaufen. Fernlicht ist das meiner Meinung nach. Ja, müsste Fernlicht gewesen sein. Aber der hat dann auch da, wo der Mercedes-Stern sitzt, im Kühlergrill, hat er davor auch noch einen Scheinwerfer gehabt. Deshalb drei Scheinwerfer.
Ja, auf den meisten Fotos ist er aber abgedeckt, ne? Richtig.
Genau, richtig.
Wo man sich immer denkt, warum haben sie den Mercedes-Stern abgedeckt? Aber das ist halt ein Scheinwerfer. Das ist ein
Scheinwerfer, genau. Ansonsten total original, hat auch keine weiteren Aufkleber oder so drauf, nur auf der Tür ist die Startnummer aufgepinselt. Das war's. Ansonsten einfach eine knallrote Pagode. Und auch der Bericht hier über diese Rallye, sehr, sehr schön geschrieben. Und ja, das ist meine Empfehlung. Und dann habe ich beim Durchblättern der Zeitschrift, sind natürlich super andere super tolle Artikel drin, beim Durchblättern der Zeitung bin ich aber auch an zwei Anzeigen hängen geblieben. Jetzt ist das, wie gesagt, eine Ausgabe von 2020, 5 Jahre alt. Mhm. Und die eine Anzeige, die ist von Rossier Classic Sterne. Also das ist ein Mercedes-Händler, den gibt es in Oldenburg, aber ich glaube, auf Sylt hat er auch eine Pendant. Und der ist bekannt für hochwertige Mercedes-Restaurierung. Und der hat hier natürlich dann Anzeigen von Pagoden drin. Und die sind sowieso immer hochpreisig bei Rossier, weil die halt gut gemacht sind. Aber hier fand ich interessant, hier ist eine Pagode drin, die angeblich erste Hand sei und erst 21.950 Kilometer gelaufen sei. Da steht halt auch eine Sensation, 280 SL, erste Hand, 21.950 Kilometer, unrestauriert. Silbergrau, Metallic, Leder, Schwarz, Ausnahmefahrzeug. Was schätzt du, was dieses Fahrzeug für einen Marktpreis, also beziehungsweise für was für einen Preis wurde das angeboten?
2020? Da waren die ja, ist wahrscheinlich Corona noch nicht richtig da gewesen, da sind die noch gestiegen. Ich sag mal, also 70, vielleicht sogar 80.000. Ich sag mal 80.000.
Für eine Pagode erste Hand mit 21.900 Kilometern?
Jetzt sag nicht, sie ist über 100.
269.000.
Ach, du was.
Damals haben.
Das bleibt ein Kleinwagen, ne? Also nichts. Die Pagode ist ja in Ordnung, aber das ist ja.
Ja, aber ein Oldtimer, Baujahr 1969, mit guten 22.000 Kilometern. Das ist so, also kriegst du doch nicht.
200.000 Euro.
Brabus hat damals die Pagode komplett zerlegt und restauriert, angeboten für 2,99. Mittlerweile kosten die über 300, wenn du sie bei Brabus, also deutlich über 300, wenn du sie bei Brabus machen lässt. Auch die anderen Pagoden, die hier abgebildet sind, die günstigste ist 85.000. Die anderen liegen deutlich über 100, also 150.000. Was aber wie gesagt, Rossier, muss man auch sagen, ist
aber hochpreisig. Da liegen die doch jetzt nicht mehr, oder? Die sind doch wieder gefallen, oder? Eine Pagode ist ja nicht mehr so teuer, oder? Also mal abgesehen von dem Modell mit den wenigen Kilometern erster Hand und so weiter, aber.
Also, das kannst du pauschal nicht sagen, weil kommt auf den Zustand drauf an und ob die.
Ja, jetzt eine Pagode Zustand 2 minus.
Na, wenn die restauriert sind bei Rossier, werden die nicht günstiger sein, sage ich dir jetzt auch. Und nicht nur bei denen. Also da kannst du auch bei Stickle, dem Pagodenpapst oder bei Brabus gucken oder sonst was, die sind definitiv nicht günstiger geworden. Da
Wahnsinn.
Das ist relativ.
Dann lieber ein E21.
Dann lieber ein ach so, ja, hier BMW E21. Okay, musste gerade überlegen. Ja.
Auch gut, ne?
Es ist, also ich bin im E21, ich habe es schon tausendmal erzählt, groß geworden.
Ja.
Sahara beige außen und grün innen.
Ja,
aber,
perfekt.
Also für mich ist.
Weißt du, in welchem Auto ich aufgewachsen bin?
In einem Volvo.
Ja, richtig.
Wer hätte es gedacht? Ich höre dir auch ab und zu.
145 in Orange.
Stimmt, Orange hast du erzählt, der mal in einem Container verschifft wurde.
Ja.
Tja, siehst du, ich
hat ihm aber nichts ausgemacht.
Ich höre dir
Volvo halt
zu. Er hatte dann aber eine Delle auf dem Dach.
Ja, aber nur für den Moment, wo was drauf lag. Als das weggenommen wurde, flop, alles wieder in Ordnung.
Flop, alles wieder in Ordnung, siehst du, sage ich doch. So, gucken wir doch mal ganz kurz bei dem Händler, den ich jetzt schon dreimal genannt habe, was aktuell eine 280er Pagode kostet. 145.000. Also die Preise sind so. Das Da hat sich nicht viel nach unten oder oben bewegt. Also wenn überhaupt deshalb nach oben.
Klassik Auto Bild, da sind drei Porsche. Die kosten so um die 10.000 Euro.
Ja.
Und können vielleicht ein Klassiker werden.
Ja, aber eine Pagode ist halt nun mal schon...
Eine Pagode ist eine Pagode, ja, das ist so.
Ist halt schon Klassiker, 60er Jahre. So, aber ja. Was ich noch sagen wollte, da gab es noch
ist auch ein sehr schönes, auch nicht, dass die Zuhörer und du jetzt hier mich missverstehen. Ich finde das sehr schön, das Auto, ne? Also die Pagode ist schon ein schönes Auto. Sie ist mir manchmal ein bisschen zu klein, finde ich. Also sie ist ja, das ist ja kein großes Auto, ne?
Ja.
Aber die hat schon was, ist schon... Das hat er gut gemacht.
Vielleicht ist ja was für dich, was ich hier noch zum Schluss erwähnen wollte. Da ist noch eine andere Anzeige drin von destinationrally.com, einem Reiseanbieter. Und da siehst du ein Bild, also der bietet Reisen an, Trans-Africa Rally, Myanmar Road Classics, Maple Road Classics in Kanada oder die South India Road Classic. Oder hier steht auch noch die New Zealand Road Classic. Und da siehst du dann halt ein Bild, offensichtlich muss das die indische Rallye gewesen sein, hier sind indische Tempel zu sehen, eine Staubstraße, so eine Piste, Staubpiste, und da fahren halt zwei Mercedes vorneweg, eine Pagode, natürlich offen, und dahinter ein 109er wird das sein, im Staub. Das finde ich natürlich cool, ne? Also wenn du mit so einem Klassiker so eine Rallye halt mal fährst, da geht es ja nicht mehr wie bei der Spa-Sophia-Lüttich-Rallye um Höchstgeschwindigkeiten, aber die nochmal so auf so einer Staubpiste zu fahren, das ist schon, also das stelle ich mir cool vor. Ja, und das war's mit der Octane, die ich wirklich diesmal gelesen habe wirklich okay. Nur empfehlen kann.
Letzten Mal, ja.
Ja, das hast du gesagt. Ich sag das ja nicht, dass du die nicht gelesen hast. Also, da bist du selber schuld, wenn du dich jetzt hier so...
Na, du hattest ja eine Zeitung oder was auch immer. Naja, auch egal.
Ja. Also, meine Leseempfehlung Octane, und das ist mal aus einem anderen Blickwinkel geschrieben, von einem Auto, wo man schon 1000 Artikel gelesen hat, also wirklich toll gemacht.
Ja, man kann eben auf die Octane-Webseite gehen und da kann man sich alle Zeitungen, du sagst ja 99%,
ja.
Ich glaube alle Ausgaben, der deutschen Ausgabe, ich weiß gar nicht, wie das mit der englischen Ausgabe ist, aber die deutsche Ausgabe, die kann man sich da bestellen. Und das Besondere bei der Octane ist, jede Ausgabe widmet sich halt einem Fahrzeug, ne? Oder einer Persönlichkeit.
Also so, zumindest auf dem Titel, ne? In drin sind lauter
andere. Drin sind noch mehr Themen, aber das ist ein Auto auf dem Titel oder genau. Eine Persönlichkeit aus der Autowelt auf dem Titel. Und die wird dann besonders behandelt. Es gibt noch weitere Themen, aber das wird dann halt besonders behandelt. Und wenn man jetzt ein Fahrzeug hat, dann ist das irgendwie charmant, wenn man da einmal guckt, ob die Octane das Fahrzeug vielleicht schon mal hatte, und dann hat man irgendwie nochmal eine schöne Literatur zu seinem Fahrzeug. Auch ein Geschenketipp vielleicht an den einen oder anderen, ne?
Genau. Und ganz kurz zum Preis. Die Octane kostet 7 Euro. Wir haben die für 5 Euro dann vor Ort auf der Messe bekommen. Also Geld, was sich
lohnt. Die aktuelle kostet jetzt 9. Das ist damals 7.
Ja, ich sage diese Variante hier 7, aber ich habe 5 bezahlt oder wurde halt angeboten für 5. Eine hochwertige Zeitung, also etwas, was man auch nicht ins Altpapier wirft, sondern was man gefälligst aufzuheben hat. Und ich habe hier einen kleinen Flyer drin gehabt in der Zeitschrift, und zwar Messe Spezial Retro Classics 20 Jahre. Es ist halt auch die Messe-Spezial von 2020. Es ist nicht die Retro-Klassik, auf der wir jetzt waren. Und da würden wir doch mal zum Abschluss noch mal ein, zwei Worte verlieren zur Retro-Klassik. Wie fandest du sie denn?
Ich fand sie wieder schöner. Wir kommen langsam vom Feeling her und von dem, was dann so in den Gängen und so weiter los ist und so wieder zurück vor Corona. Und Leute haben wieder richtig Lust, und ich fand das eine gute Messe. Sie ist immer noch deutlich kleiner, als sie vorher war. Also es sind deutlich weniger Hallen. Also was heißt deutlich weniger Hallen? Die Hälfte, aber das ist schon irgendwie deutlich, ne? Aber gut aufgeteilt, gute Autos da oder schöne Autos da, eine ganz gute Vielfalt auch. Es gibt Messen, die da mehr abliefern können, aber die sind dann halt im Ausland oder wie auch immer. Ich fand das eine gute Messe. Bin gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird, wenn der gleiche Veranstalter, also die Retro Classics, dann auch die Essen machen. Also die Techno Klassiker ist ja dieses Jahr das letzte Mal in Essen. Also wer nochmal die Techno Klassiker in Essen von dem SIHA-Veranstalter sehen möchte, der muss dieses Jahr dahin. Die ist Anfang April, weil das ist das letzte Mal, dass die Techno-Klassiker in Essen stattfindet, weil 2026 wird dann die Retro-Klassik also die ist ja in Stuttgart, in Nürnberg und so weiter, aber die wird dann auch in Essen sein und nicht mehr die Techno-Klassiker, genau. Ich fand die gut, die Messe hat mir Spaß gemacht. Noch schöner war, dass du da warst, dass wir einen Podcast aufnehmen konnten.
Das lieb von dir.
Und dass wir da eine gute Zeit verbracht haben. Wir hatten ja auch mal ein bisschen Zeit nach hinten raus, einmal ein bisschen zusammen rumzugucken. Zu wenig, aber naja, gut, ich war halt zum Arbeiten da, ne?
Du warst zum Arbeiten da, ich war zum reinen Vergnügen da und ich muss sagen, auch mir ist aufgefallen, wie gut besucht die Messe war. Ich war Freitagabend kurz auf der Messe und dann den ganzen Samstag da. Und der Samstag war wirklich proppevoll, war wirklich gut besucht. Und es waren tolle Fahrzeuge da. Ich fand, dass viel mehr, so Klassiker dabei waren, die du halt auch mehr nutzen kannst. Also ich habe wenig Vorkriegsfahrzeuge gesehen.
Ja, das wird immer weniger.
Das wird definitiv immer weniger. Und viel so 190er oder E36er, also so Alltagsklassiker, sage ich mal. Ich habe auch eine ganz tolle Ecke von Opel gesehen, um da vielleicht nochmal den Kreis zu schließen vom Beginn unserer Folge heute. Das war einfach für jeden was dabei.
Und die haben in Stuttgart ja auch mal eine Ami-Ecke, ne? Also eine Halle, wo ein bisschen mehr Amis sind als auf anderen Messen zum Beispiel. Also auf der Techno-Klassiker sind meiner Meinung nach nicht so viele Amis wie auf der Retro-Klassik.
Also da haben mich aber die Leute mehr fasziniert als die Autos. Da waren wirklich coole Leute dabei. Da hatte einer einen Barbershop dann aufgestellt. Also der hat Autos präsentiert, aber gleichzeitig konntest dir da den Bart schneiden lassen oder die Haare rasieren, Haare schneiden lassen, so rum.
Ja, also eine schöne Messe. Aston Martin hatte eine Sonderausstellung. Die war.
Die habe ich nicht gesehen. Zu der habe ich es nicht geschafft. Das war die Sonderfläche am Eingang, wenn du die Treppe runterkommst.
Ja, genau, das ist diese Fläche, ja. Fand ich nicht so schön, muss ich sagen. Also die hatten da, klar, hatten sie ein paar Autos da, vor allem die neue Autos, ne? Also neue Modelle, den SUV halt, irgendwie in drei verschiedenen Farben. Was ich irgendwie unnötig finde, ist, also wenn man ein ganz besonderes Auto hat, dass man das dann absperrt, okay. Aber wenn man da irgendwie so neuere SUVs hinstellt und dann irgendwie das so absperrt und dann nur mit so einer Einlassdame und dann, ich weiß nicht, sag ich mal, so voll war es jetzt auch nicht, dass man sich da durch die Gänge geschoben hat. Ich weiß nicht, warum man das macht. Also vor allem für jemanden wie mich als Aussteller, wenn er sich dann mal vom Stand loseist, ich habe keine Zeit, mich dann nochmal in eine Schlange zu stellen und zu warten, bis dann Aston Martin der Meinung ist, sie müsste mal einen reinlassen, weißt du? Also das finde ich, das ist kundenfremd.
Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Und vor 2 Jahren, als wir zusammen da waren, da hatte Porsche eine Sonderfläche gehabt unten.
Da konnte jeder
ganz normal rein, das wollte ich halt sagen.
Ja.
Das heißt, es gibt auch Leute, die machen es anders. Auf der anderen Seite, Aston Martin ist ein Nischenhersteller. ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn die sagen, wir wollen das so ein bisschen unter Kontrolle haben. Jeder kann sich das angucken, aber bitte so, dass da nicht zu viele sind. Also du willst auch nicht, dass dann irgendwie die Fahrzeuge beschädigt werden oder so. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ja, schön ist es nicht.
Ja, aber es ist, da standen irgendwie, da stehen die normalen SUVs rum, ne? Weißt du?
Ja, aber das ist halt kein normaler SUV. Das ist halt ein SUV, der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die sind doch teurer als ein Cayenne. Die gehen doch bei
die sind teurer als 300.000,
oder?
Ja, die sind teurer als ein Cayenne, aber sie sind auch kein Lambo oder kein Pura-San, ne? Also kein Ferrari-SUV oder so, weißt du, die dann 600.000, 700.000 kosten, also glaube ich zumindest.
Ja.
Essen.
Obwohl er cool ist. Ich finde ihn cool. Also ich finde,
der sieht cool.
Das ist der coolste SUV überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe gerade, geht los ab 183.000 Euro.
Siehst du.
Also, ja, teurer als ein Porsche, aber nicht so teuer wie ein Ferrari. Aber als SUV in dieser Klasse das schönste Fahrzeug, was du fahren kannst. Kommt keiner ran.
Nach einem XM.
Nein, nein, nicht.
Nein, ich mache nur Spaß.
Nein,
XM. Der sieht wirklich gut aus, das finde ich auch. Ja, Aston Martin macht ja eh ganz hübsche Autos, also.
Ja, da definitiv.
Kann man nicht, schon auch schon, lange. Wie auch immer. Also, die war gut, die Messe. Das stimmt mich hoffnungsvoll auch für die Techno-Klassiker. Wie gesagt, die letzte Techno-Klassiker, die in Essen stattfindet. Das wird gemunkelt in der Szene, dass es dann nächstes Jahr in Düsseldorf oder Köln stattfindet. Ich habe gehört, wahrscheinlich Düsseldorf, aber das sind alles nur Gerüchte, weil das Messegelände besser geeignet ist als das Kölner. Das würde ich mal aus dem Bauch heraus auch so bestätigen. Also ich kenne beide Messegelände. Das Düsseldorf hat halt so einen schönen Innenhof und so weiter. Und naja, aber das ist nächstes Jahr. Jetzt machen wir erstmal noch dieses Jahr. Und die Rallye-Saison geht ja bald los. Und es gibt noch ganz viel dieses Jahr mit unseren Oldies zu erleben.
Auf alle Fälle.
In 14 Tagen wird es ja auch wärmer. Und dann ist bald der April, auch für die Saisonkennzeichen-Besitzer geht es ja jetzt eigentlich erst los. Und wir wollen dann einen wunderschönen Sommer haben. Aber wir hören uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Bis dahin, bleibt Vielen uns Dank. Treu. Abonniert uns. Das haben wir vergessen zu sagen, Lars. Wir müssen das immer wieder sagen, damit wir hochgespült werden.
Ja, und das ist Aufgabenteilung. Das ist deine Aufgabe.
Okay, also hiermit erledigt. Und wir freuen uns, euch in 14 Tagen wiederzuhören. Heute eine etwas längere Folge. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es war, glaube ich, trotzdem sehr, sehr spannend. Dir, Lars, vielen lieben Dank. Und wie immer, du hast das letzte Wort.
Ja, vielen, vielen Dank. Und vielleicht hört man das Outro, vielleicht auch nicht.